vielen Dank an Sie für einen sehr spannenden Vortrag. Ich habe viel Neues gelernt und ich denke, Sie auch. Ich werde versuchen, das Ganze noch mal ganz kurz für uns zusammenzufassen, bevor wir in die Diskussion starten. Also, Sie haben darüber geredet, wie vor allem seit den 1970ern ein starker religiöser Aufschwung im Islam stattgefunden hat, der sich jetzt vor allem in breiten Jugendbewegungen zeigt. Und diese Jugendbewegungen sind, wenn ich das richtig verstanden habe, eher weniger politisch motiviert, sondern hauptsächlich Erweckungs- und Frömmigkeitsbewegungen, die den Jugendlichen vor allem eins ermöglichen, und zwar Identitätsfindung, Abgrenzung und auch ganz wichtig sozialen Aufstieg, da es wohl oft Jugendliche betrifft, die sonst eher marginalisiert sind aufgrund von Arbeitslosigkeit oder aufgrund von ihrem Status in der jeweiligen Gesellschaft. Das heißt, Religion kann hier als eine Art Revolution verstanden werden, Religion als Antwort auf Unsicherheit. Und dann haben Sie ja im Spezifischen von der Tablighi-Bewegung gesprochen, eine sunnitische Bewegung, die sich vor allem durch Missionsreisen auszeichnet. In Gambia ist diese vor allem in den Städten sehr aktiv und ermöglicht dort den Jugendlichen einen Aufstieg in der Gesellschaft. In Frankreich hat die Bewegung vor allem Anhänger unter Jugendlichen, die sich ausgegrenzt fühlen oder diskriminiert in der französischen Gesellschaft. Ja, und in Tadschikistan fand ich sehr spannend, dass die Bewegung dort auch vor allem durch Frauen getragen ist und Frauen sogar so eine Art Emanzipation ermöglicht. So, jetzt aber genug von mir und ja, jetzt haben Sie hoffentlich viele Fragen und diesmal geht Johannes durch die Reihen.
Bitte warten Sie aufs Mikrofon, weil wir die ganze Sendung aufzeichnen. Ja,
ja, Sie haben ja ausgeführt, was der Islam insbesondere für jugendliche Migranten bedeutet. Wie sieht es aber aus mit, sagen wir mal, stationären weiblichen Jugendlichen etwa in Iran oder in Indonesien? Was motiviert die zu einem Islam, durch den sie im Wesentlichen in vielen ihrer Rechte eher eingeschränkt werden, im Gegensatz zu Ihrem Beispiel von den Tadschikinnen?
Wollen wir ein paar Fragen sammeln oder wollen Sie sofort antworten?
Also wenn es geht, würde ich lieber einzeln...
Ja, wenn Sie es kurz machen?
Ja, genau. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen mehr spezifizieren, was Sie mit Einschränken meinen.
Den Islam engagieren und sich aus unserer westlichen Sicht eher ins eigene Fleisch schneiden.
Okay, das ist wichtig, dass Sie das noch mal sagen, dass es auch eine westliche Sicht ist mit diesen Einschränkungen. Und um meinen Vortrag noch mal einzuordnen, ich habe mich ja jetzt sehr stark aus einer Jugendperspektive dem Phänomen angenähert. Man kann das natürlich auch anders machen und nähert sich über die Erwachsenenperspektive an. Und dann kann man aufzeigen, wie Erwachsene Religion auch als eine Strategie benutzen, um zum Beispiel Jugendliche zu kontrollieren. Und da haben wir schon eine ganz, ganz andere Sichtweise, ne? Also das muss man vielleicht noch unterscheiden. Für den Iran möchte ich heute nicht sprechen, weil das eine besondere Bedeutung ist in Iran. Ich beschäftige mich auch nicht mit dem Iran. Für Indonesien kann ich sagen, weil ich mich gerade im Rahmen des Seminars sehr intensiv damit auseinandersetze. In Indonesien sind diese Jugendbewegungen und ich habe ja dieses eine Bild an die Wand geworfen, wo es um diese Popband ging. Ja, da geht es sehr stark auch darum, Religion als eine Art Protest gegen diese westliche Globalisierung zu leben. Ja, also dass man da im Prinzip eine Möglichkeit findet, über islamische Konsumgüter oder auch über islamische Popkultur seine Jugendhaftigkeit auszuleben, ohne diesen moralischen Konflikt zu kommen, dass es ja westliche Produkte sind, denen man sich da anschließt oder die man da frönt. Also das könnte ich jetzt so sagen.
Ich bin auf der Liste jetzt. Ich habe zwei Fragen. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für Ihren ungeheuerlich gut strukturiert. Als Sie angefangen haben vorzulesen, habe ich erst einen Schock gekriegt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Aber Sie haben das so schön und so offen und so bewegt gemacht. Ich bin ganz begeistert. Ich habe zwei Fragen an Sie. Ich wollte Ihnen ursprünglich die Genderfrage stellen, also welche Rolle junge Frauen spielen in diesem Bereich. Nun haben Sie mir ein wenig die Butter vom Brot genommen durch das dritte Beispiel. Ist es ein Zufall, dass Sie in Tadschikistan die Frauenrolle bearbeitet haben? Oder hat es etwas zu tun mit der sowjetischen Vergangenheit, dass die Frauen mehr arbeiten, dass sie dann doch vielleicht eine andere Rolle in der Gesellschaft spielen? Das kann ich noch nicht ganz verstehen. Und meine zweite Frage, lachen Sie mich bitte nicht aus, aber warum Islam? Warum nicht irgendeine evangelikanische Bewegung aus dem Protestantismus? Also für Frankreich könnte ich mir das sehr gut vorstellen. In Frankreich sind pro forma 90% der eingeborenen französischen Bevölkerung katholisch. Also warum, was zeichnet den Islam aus, um sich anzubieten für solche Bewegungen?
Ich beginne vielleicht mit der letzten Frage. Ich glaube, man könnte diesen gleichen Vortrag ähnlich gestalten, wenn man sich die Pfingstlerbewegung anschaut. Ja, die gerade eben auch für Migranten eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, wenn es um Fragen von Integration geht, Zugehörigkeit, Identität. Insofern glaube ich, ist es nicht etwas, was so typisch ist für den Islam. Ja, und die Pfingstlerbewegung ist ja auch eine globale Bewegung, eine Missionsbewegung, die ähnlich wie die Tablighis nun ein bisschen anders funktioniert, aber im Prinzip eben auch so diese Globalität, ja, und diese globale Gemeinschaft da sehr, sehr stark ins Zentrum rückt und deshalb auch sehr, sehr gut funktioniert. Warum der Islam? Nun, ich glaube, dass da würde ich meine Antwort so ein bisschen in die Richtung lenken, dass der Islam als Religion eine sehr einfache Religion sein kann. Ja, mit diesen 5 Prinzipien und dieses Alltagsstrukturierende, weil der Islam ist ja, wie Sie vielleicht wissen, nun nicht nur eine Religion, die irgendwie sehr spirituell oder metaphysisch ist, sondern wenn man sich den Koran anschaut, gibt der Koran ja klare Antworten für den Alltag, wenn man das will. Insofern denke ich, dass es ein bisschen vielleicht auch daran liegt, dass sich der Islam sehr, sehr gut eignet, um den Alltag so stark zu strukturieren, also als Richtschnur auch für den Alltag. Und die zweite Frage ist eine interessante Frage, warum jetzt die Frauen in Tadschikistan? Die Frauen in Tadschikistan deshalb, weil sie mich besonders interessieren, weil als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Bildungsmigration in Tadschikistan zu beschäftigen, ich davon ausgegangen bin, dass es eine reine Männersache ist. Weil Migration in der Regel, wenn man jetzt die verschiedenen Migrationsstudien anschaut, eben vor allen Dingen eine Männermigration ist. Ja, es ist eine Männermigration und so wie es dargestellt wird in der akademischen Literatur, sehr häufig auch eine Individualstrategie. Und jetzt musste ich aber feststellen, es ist überhaupt nicht so. Es gibt nicht nur einzelne Akteure, die migrieren, Bildungsmigration jetzt in die muslimischen Länder, sondern es ist vor allen Dingen eine Familienstrategie. Ja, das heißt, Eltern schicken ihre Kinder dahin, schicken ihre Töchter dahin. Und es ist auch eine Strategie, die eben gerade von den Frauen so gut genutzt werden kann, um sich zu emanzipieren, um irgendwie diese Freiräume, die ich beschrieben habe, auch auszuleben. Und das macht's für mich interessant. Und ich denke, es hat ein Stück Sowjetvergangenheit drin, ja, weil gerade in der Stadt gibt es doch sehr, also die urbane Bevölkerung ist doch vor allen Dingen eine Bevölkerung, die sehr stark gebildet ist. Auf der anderen Seite haben wir eben auch im Zuge dieser Reislamisierung nach dem Ende der Sowjetunion eine sehr starke Retraditionalisierung. Das heißt, dass die Frauen eben auch sehr stark rausgenommen werden wieder aus der Öffentlichkeit, in der sie doch vorher zumindest um zu arbeiten doch drinne waren. Also das, ich finde, es hat so beides und es ist sehr interessant, auch diese Parallelität, ja, so immer dieses sowjetische Vermächtnis, was da noch mit dabei ist und dann aber eben auch diese Retraditionalisierung. Diese Parallelität finde ich sehr spannend und die muss man wirklich im Einzelfall, muss man sich die anschauen. Dazu hatte ich heute keine Gelegenheit in meinem Vortrag, aber man müsste sich die Eltern von Sabrina anschauen. Ja, was haben die von der sozialen Schicht, wo kommen die her, wie sind die gebildet und so weiter und so fort.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar, oder eine Antwort vielleicht für die indonesische Bewegung. Die Holländer waren die Kolonialherren dort und hatten im Grunde genommen nur ein Interesse, nämlich Erdöl. Und die Religion hat im Grunde genommen diese Herrschaft der holländischen Kolonialisten abgeworfen und dadurch Unterstützung gekriegt, indem sie an das Erdöl gekommen sind und damit auch an viel Geld. Was für ein Interesse hatte die Sowjetunion an Tadschikistan und Usbekistan? Das erschließt sich mir nicht. Auch dieser afghanische Einmarsch der Sowjetunion, das ist alles für mich unverständlich. Was wollten die da?
Tadschikistan kann ich es auch nicht richtig verstehen, muss ich ehrlich sagen, weil Tadschikistan jetzt im Vergleich zu Kasachstan, Turkmenistan oder auch Usbekistan so gut wie nichts von diesen Rohstoffen hat, ja, so Kasachstan hat ja eben das Öl und das hat Tadschikistan alles nicht zu bieten. In Usbekistan galt ja als Absatzmarkt für Baumwolle, also da wurde ja, gab's ja diese riesigen Modernisierungsprojekte, die in der Monokultur und Landwirtschaft, Monokulturalisierung der Landwirtschaft zur Folge hatten, die vor allen Dingen dazu diente, die Steppe auch, ja, die Steppenregionen in Baumwollfelder umzuwandeln. Also ich denke, das ist ein Interesse gewesen, also dieses ökonomische. Und ansonsten, denke ich, war es auch ein Stück weit die Gigantomanie, ja, der Sowjets im Prinzip ihren Herrschaftsbereich und die damit verbundene Modernisierungsagenda bis in die entferntesten Bergdörfer, ja, also auszudehnen und zu realisieren. Und Tadschikistan gehörte halt mit dazu, aber hatte eigentlich jetzt auf diesem internationalen Absatzmarkt, den die Sowjetunion ja darstellte, gar nicht so viel dazu zu geben.
Ja, vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Vielleicht zu dem letzten Punkt. Diese ganzen zentralasiatischen Republiken sind ja im Wesentlichen Resultate der Nationalitätenpolitik der Sowjetunion oder Russlands dann eigentlich genauer gesagt. Also insofern ist diese imperiale Strategie eine, die sich, glaube ich, eher durch die Opposition gegenüber dem zaristischen Russland einerseits erklärt und andererseits dann Effekt der Nationalitätenpolitik. Und man sieht eben, Sie haben ja diese Karte vorhin gezeigt, man sieht eben auch ganz schön die Problematik von Grenzziehungen und die Unklarheit von Grenzziehungen, die Enklaven beispielsweise in Kirgisistan, also in usbekische und tadschikische Enklaven in einem anderen Land und viele, viele, viele ungeklärte Grenzverläufe, die auch Resultat im Grunde dieser Nationalitätenpolitik ist. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ich wollte auch nochmal auf Sabrina zurückkommen und die Frage, was wird eigentlich aus diesen Frauen? Also können Sie ein bisschen was sagen aus Ihrer Forschung, vielleicht aus den Karrieren? Also ich meine, das ist ja ein relativ junger Prozess, deswegen kann man sicherlich nicht so viel dazu sagen, aber vielleicht haben Sie ein paar Eindrücke, weil das ist ja am Ende die entscheidende Frage. Also ob das emanzipativ ist oder nicht, entscheidet sich sehr stark daran, was aus ihnen wird. Also ob sie dann doch verheiratet werden oder sich verheiraten, um eine soziale Absicherung zu haben. Das wird mich sehr interessieren. Und das Zweite eher auch eine Frage und eine Anmerkung. Also ich habe vorher viel über Islamisierung in Tadschikistan gelesen. Und als ich in Dushanbe war, war ich irgendwie überrascht, wie wenig Hijabs ich gesehen habe. Letztes Jahr. Und vielleicht war es auch sozusagen meine Erwartung aufgrund der Literatur, dass ich sozusagen eine vollkommen islamisierte Bevölkerung gesehen habe. Und ich fand das wirklich nicht so stark. Ich bin dann über Istanbul geflogen und auf dem Flughafen in Istanbul habe ich viel, 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 viel mehr Hijabs gesehen, als in Dushanbe. Das war so mein Eindruck. Deswegen wäre meine Frage, ist diese Islamisierung wirklich ein urbanes Phänomen oder ist es ein ruales oder ist es bezogen auf bestimmte Städte und Gegenden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, also oder eine letzte, dann noch eine Frage. Also welche Rolle spielt die Abwesenheit der Männer? Also ich meine, wenn wir über die Frauen, also ich fand das sehr, sehr eindrücklich, wie Sie gestellt haben, wir reden ja nicht immer über Arbeitsmigration der Männer und nicht über die Bildungsmigration, aber faktisch ist natürlich die Arbeitsmigration der Männer nach Russland das große, also das Beeindruckende, sozusagen, wenn man auch in den Städten sich aufhält. Und deswegen wäre meine Frage, spielt der Islam ist es für die Frauen nicht vielleicht auch sozusagen Sie haben das vorhin auch mal angedeutet, sowas wie ein moralisches Schutzschild, wenn die Männer alle weg sind oder nur bestimmte Männer weg sind, nur bestimmte Männer da sind?
Eine Menge Fragen. Ich glaube, da können wir stundenlang drüber reden. Ich versuche es mal kurz zu machen. Die erste Frage, was mit den Frauen eigentlich passiert, das ist die interessanteste, die kann ich Ihnen nicht beantworten, weil das im Prinzip Teil meines Forschungsprojektes ist und es bisher auch keine Studien dazu gibt und ich das im Prinzip jetzt auch im Rahmen meines zweiten Buches beantworten möchte. Weil in der Regel ist es so, wenn man über Bildung arbeitet, interessieren immer erstmal die Motive. Also warum machen die das und was passiert auf den Hochschulen, also diese Hochschulbildung auch eben als so eine Möglichkeit, ein Moratorium auszubilden. Aber danach, die spannende Frage, was eigentlich danach passiert, die ist meistens nicht beantwortet. Und ich kann Ihnen im Moment wirklich keine Antwort drauf geben, weil mich das selber interessiert. Ne? Und ich fahre jetzt im Juli zum Beispiel hin und da werde ich die Sabrina wieder treffen, da werde ich fragen, wie es weitergegangen ist, ob sie schon geheiratet hat. Die zweite Frage, Islamisierung. Ich finde es interessant, dass Sie diese völlig andere Beobachtung gemacht haben. Und ich glaube, das ist eine Frage des Blickwinkels. Von wo kommt man, von wo guckt man? Wenn Sie von Kirgisistan gucken, von Kasachstan, kommen Sie nach Tadschikistan, denken Sie, boah. Ja, und ich bin sogar so weit zu sagen, dass diese kulturelle Globalisierung, von der gesprochen wird und die vor allen Dingen halt so dann nach dem Ende der Sowjetunion eben auch diese Zentralasien erreicht hat, heute in Tadschikistan eben vor allen Dingen eine ist, die nicht vom Westen kommt, sondern die eher so von Iran, ja, und also diesen persischsprachigen Regionen kommt, weil es da auch sehr viele wirtschaftliche Abkommen gibt und eben doch in starkem Maße doch von diesen Bildungsmigranten, die aus den arabischen Regionen kommen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass es eine Islamisierung vor allen Dingen im urbanen Raum gibt. Und diese ganzen Stile, also diese verschiedenen Formen, Hijab zu tragen, ja, oder hier, Moment, der hakt irgendwie, findet in der Stadt sozusagen seinen Anfang, ja, durch die Leute, die halt die Rückkehrer, auch die Leute, die von der Hadsch kommen, und das wird in die Dörfer getragen, weil Dushanbe ist als Hauptstadt nun ein urbanes Zentrum, das sehr, sehr stark eben von dieser Land-Stadt-Migration geprägt war und bis heute geprägt ist. Also es gibt dann sehr, sehr engen Austausch. Also das ist meine These, dass es zumindest diese verschiedenen islamischen Lebensstile, dass die ganz klar von der Stadt ausgehen und aufs Land getragen werden. Und die dritte Frage, die Abwesenheit der Männer, beziehungsweise die Bildungs-, die Arbeitsmigration nach Russland. Da sind meine Beobachtungen folgendermaßen, dass ich sehe, dass viele der Arbeitsmigranten in Russland erst dort mit Religion an sich in Berührung kommen, da im Prinzip auch so eine Art Erweckung durchleben und dann, wenn sie zurückkommen, ihren Frauen auferlegen, dass sie doch den Schleier zu tragen haben, wenn sie nicht da sind. Also das ist einmal eher so was Aufoktroyiertes ist, was von den Männern kommt, ja, die zurückkommen. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass eben gerade durch die Abwesenheit der Männer Frauen ja gezwungen sind, eigentlich auch im Haushalt die Position der Männer zu übernehmen, ja. Und viele Frauen heute in Berufen tätig sind oder ja Tätigkeitsfelder ausüben, die eigentlich spezifische Männerdomänen sind, also Handel zum Beispiel. Und das ist jetzt eine andere These von mir. Die Islamisierung der tadschikischen Gesellschaft, vor allen Dingen der urbanen tadschikischen Gesellschaft, ist eine, die vor allen Dingen von den Händlerfrauen mitgetragen wird. Ja, also die Frauen, die angefangen haben, Handel zu treiben und für diesen Handel auch weite Strecken zurückzulegen, also mobil zu werden, ist für diese Frauen nur ertragbar, wenn sie den Hijab anlegen, weil das für sie einen Schutz darstellt. Ja, eben auch vor den Männern und eben nicht dieses moralische Makel anhaften lässt. Also da sehe ich einen Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Ihre Frage beantwortet habe, aber können wir ja dann auch noch. Nee, die Arbeitsmigration nach Russland ist ein postsowjetisches Phänomen, die im Prinzip im Zuge des Bürgerkrieges und dieser wirklich sehr, sehr schlechten wirtschaftlichen Situation in Tadschikistan entstanden ist. Und ich kann Ihnen gar keine Zahlen nennen, aber das Bruttosozialprodukt in Tadschikistan beruht heute maßgeblich auf den Remittenzen, also den Rücküberweisungen aus Russland. Und Tadschikistan ist, wie Sie vielleicht wissen, zwar ein säkularer Staat, der sozusagen die Trennung von Staat und Religion vorschreibt. Es ist aber zunehmend so, dass die derzeitige Regierung in Tadschikistan eine immer striktere Linie auch gerade gegen den Islam fährt. Und viele Menschen im Prinzip, viele Muslime sagen, sie werden wirklich unterdrückt, auch in ihrer religiösen Freiheiten beraubt. Und wenn diese Leute dann nach Russland gehen, finden sie dort eine Öffentlichkeit oder auch Gemeinschaften, also auch andere Muslime, Tataren sind ja zum Beispiel in Russland da, also auch in den Städten sehr, sehr viel zu finden und sind auch sehr religiös aktiv. Dann finden sie dort eine religiöse Freiheit, die sie gar nicht kennen von zu Hause. Und das beflügelt sie. Und ich habe viele Bildungsbiografien von Studienrückkehrern, die sagen, sie sind erst über die Arbeitsmigration nach Russland überhaupt auf die Idee gekommen, nach Ägypten zu gehen. Also man kann da so richtig so Wege nachverfolgen. Ja, so fängt an mit Moskau und von Moskau gehen dann viele nach Kairo und der Al-Azhar. Und von der Al-Azhar gehen sie dann weiter nach Dubai, da arbeiten sie, gehen sie in den Ferien, gehen sie zurück. Also das ist schon ein wichtiger Punkt innerhalb dieser Arbeitsmigration nach Russland, dass das auch mit einer bestimmten Islamisierung einhergeht.
Meine Frage ist kurz und knapp. Wer oder was ist die Lichtjugend?
Na, die Lichtjugend ist ein muslimischer Verein. Die haben auch eine Internetpräsenz. Und ich bin auf die Lichtjugend gestoßen im Zuge meiner Beschäftigung mit dem Phänomen Pop-Islam. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was davon gehört haben. Der Pop-Islam ist eine Strömung junger Muslime in Deutschland, die im Prinzip sehr provokativ und sehr forsch und sehr selbstbewusst in die Öffentlichkeit gehen, um dort zu zeigen und auszudrücken, dass sie Muslime sind. Und dieses Label Pop-Islam, wie heißt sie denn jetzt? Es fällt mir nicht der Name ein, ist von einer, eigentlich von einer Journalistin geprägt worden. Die hat auch ein ganz, ganz tolles Buch darüber geschrieben. Oh, das heißt direkt Pop-Islam. Tut mir leid, da fällt mir der Name nicht ein. Aber sie hat so verschiedene Merkmale dieses Pop-Islam in Deutschland rausgearbeitet. Das eine ist ein Modelabel, das nennt sich Style-Islam. Und müssen Sie mal googeln, die entwerfen so T-Shirts wie I love my prophet oder my hijab, my choice, my life. Also sehr provokativ auch. Und darunter fallen eben auch so karitative Organisationen wie die Lichtjugend. Nee, das habe ich nur gemeint, um zu zeigen, dass sie eben sehr, sehr starkes Engagement in diesen karitativen Sektoren haben. Und die sind überhaupt nicht vergleichbar auch mit den Tabliris oder so. Ja, es ist aber eben zum Beispiel ein so ein Verein, gemeinnütziger Verein, die auch sehr aktiv sind, gerade an den sozialen Rändern.
Gibt es in Ihrem Bereich, den Sie überblicken, im Islam, den Sie bearbeiten, auch so Ansätze von Religionskritik grundsätzlicher Art, wie das im Westen ja der Fall ist, innerhalb der Säkularisierung und des Atheismus, der ja zum Teil auch militant sein kann in unserer westlichen Welt? Gibt es so etwas Ähnliches auch im Islam? Oder gibt es das da gar nicht? Ist der Gottesglaube da so unangefochten, selbstverständlich bei Jung und Alt? Das möchte ich mal gerne wissen. Und dann zweitens, ist der Begriff des Glaubens, also Erweckung zum Glauben, wie wir ihn im christlichen Sinne verstehen, vergleichbar mit dem, wie er im Islam definiert werden könnte, der Glaube an Gott? Lässt sich das vergleichen oder sind das auch irgendwie verschiedene Begriffe?
Ihre letzte Frage kann ich, glaube ich, nicht wirklich befriedigend beantworten, weil ich dazu zu wenig weiß, was die Erweckungsbewegungen im Christentum genau kennzeichnet. Ich meine hier mit Erweckung vor allen Dingen eine stärkere Bewusstwerdung der eigenen Religionszugehörigkeit und das Bedürfnis, das eigene Selbst im Prinzip in den Dienst des Glaubens zu stellen. Also das, was ich auch ausgeführt habe mit diesen Technologien des Selbst, ja, so dass man alle Handlungen Gott widmet, ja, dass man sich religiösen Studien unterzieht. Das meine ich mit Erweckung. So. Die zweite Frage, die war ein bisschen schwierig für mich zu verstehen. Kritik am Islam, innerhalb des Islam, ist schwierig. Also ja, aber es gibt natürlich in Tadschikistan eine sehr, sehr große Debatte, die seitens des Staates geführt wird, über die Bedeutung des Islam und welche Rolle sollte der Islam spielen, wenn Sie darauf abzielen?
Ich hatte grundsätzlich gemeint, die Kritik am Gottesglauben an sich, dass es Gott gibt, Evolution und Darwinismus und so etwas. Gibt es sowas im Islam auch, diese Debatte darüber, ist die Welt eigentlich nur mit Gott erklärbar oder ist sie eben auch ganz ohne Gott und sogar gegen Gott erklärbar?
Also das ist eine sehr spezielle Frage, dazu müsste ich jetzt mich in diesen islamwissenschaftlichen oder auch in diesen islamischen Diskursen sehr, sehr gut auskennen und das kann ich Ihnen nicht beantworten. Also ich kenne sehr viele Philosophen, die sehr offen im Prinzip über die Existenz Gottes zum Beispiel diskutieren, auch mit mir. Die gibt es. Aber ansonsten muss ich passen, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.
Und die erste?
Was war denn die erste?
Ja, das war die erste Frage nach der Religionskritik, ob es die im Islam auch gibt, Kritik an der Religion an sich, am Islam und am Christentum. Und nicht? Wir im westlichen Bereich, wir müssen uns doch wirklich, wenn wir zu einer Religion uns bekennen, doch auch einer gewissen Übermacht von solchen gegenübersehen, die von Religion eigentlich nichts mehr wissen wollen. jedenfalls von kirchlicher Religion nichts mehr wissen wollen, ja, und auch grundsätzlich wissenschaftlich dagegen sind. Nicht nur die Humanistische Union, sondern ganz viele Wissenschaftler, denke ich auch.
Okay. Ja, die gibt's natürlich auch. Und zwar die Leute, die nun sehr stark im sozialistischen System sozialisiert wurden. Und ich habe auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, sie sind Atheisten und sie können mit Religion überhaupt gar nichts anfangen. Also die gibt's auch. Nun kann ich Ihnen nicht sagen, ob die das jetzt so offen äußern würden. Ich glaube, es gibt gewisse Kreise und dazu würde ich die zählen, die eben diese alten Sowjeteliten oder so, ja? Für die ist das gar kein Problem. Aber so für die einfache Bevölkerung ist das schwierig, ist es auch ein gewisses Tabu. Man würde nicht sagen, man glaubt nicht an Gott. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn man das voneinander wüsste, man würde es nicht offiziell aussprechen. Ne? Und was aber ein viel größeres Problem noch ist als zum Beispiel dieser Atheismus oder ein Bekenntnis zum Atheismus, ist Konversion aus dem Islam. Das ist ein richtiges Problem. Also wenn man zum Beispiel zu verschiedenen christlichen Gemeinschaften konvertiert, diese Leute, die haben wirklich ein Problem, weil die werden sozial ausgeschlossen, also die erleiden soziale Tote. Ja, genau. Aber ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten. Das gibt's natürlich. Ja, und es gibt auch viele Leute, die sagen, dass sie diese jungen Frauen überhaupt nicht verstehen können oder überhaupt diese jungen Menschen, die sich zur Religion hinwenden. Ja?
Ich habe eine Frage und danach, wenn Sie mir die Frage beantworten, so eine halbe Frage. Die eine Frage ist, wir reden ja gerade in der deutschen Sprache und Ihre Ausführungen sind recht differenziert, genauso wie die Fragen, die Ihnen gestellt werden, jetzt vor Ort in den arabischen Ländern. Haben Sie einen Dolmetscher oder sprechen Sie Arabisch direkt mit den Personen?
Ich spreche nicht Arabisch mit den Personen, sondern Tadschikisch.
Okay.
Ja, also in Tadschikistan spricht man Tadschikisch, das ist eine persische Sprache, die habe ich in der Universität gelernt. Es gibt auch noch eine sehr große usbekische Minderheit, ich spreche auch Usbekisch.
Okay, ja. Gut. So, die Halbfrage, die ich habe, Sie haben angesprochen, dass in Tadschikistan der Glaube, der islamische Glaube philosophisch orientiert ist, jedenfalls stärker als in den arabischen, in anderen arabischen Ländern, dass da eine Verbindung ist zwischen dem Iran und Tadschikistan. Religionen und Philosophien haben eins gemeinsam, systemtheoretisch betrachtet, sie sind nämlich Bewältigungshilfen fürs Leben. Die Religionen machen im Unterschied zur Philosophie noch eins dazu, sie erklären die Welt als solches. Sind, das ist so die Halbfrage, vielleicht aber auch auf eine Anregung, glauben Sie, dass die Leute, die jetzt einem philosophisch orientierten Islam folgen, die Personen in Tadschikistan, in dem Versuch, ihre Identitätskrise zu bewältigen, ins Ausland zu gehen, sich zu bilden, zu emanzipieren, letztendlich stärker sind, weil nämlich auch im Glauben philosophisch orientiert, als jetzt Gläubige, die jetzt, Sie haben es kurz gesagt, vielleicht einfacher glauben.
Ist die Frage angekommen?
Ja, ich versuche sie mal zu beantworten und Sie sagen mir dann, ob das Prinzip das war, was Sie sich vorgestellt haben. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die zum Beispiel nach Pakistan gegangen sind oder auch in den Iran zum Studieren und dort eben eher mit diesem persischen Islam sozusagen stärker vertraut sind, dass die Leute, wenn die zurückkommen, weniger Probleme haben, sich zu reintegrieren, ja, und sich zum Beispiel auch den säkularen, dem säkularisierten Islam in Tadschikistan, sich mit dem zu arrangieren, dass die weniger Probleme haben, während doch die Leute, die zum Beispiel eben aus Ägypten kommen und diesen völlig anderen Islam mitbringen und auch wirklich in Konflikt mit Familie und Verwandtschaft und auch mit dem Staat geraten, dass es die schwerer haben, sich wieder zu integrieren. Ja, also das ist jetzt eine These, die kann ich, glaube ich, auch sehr, sehr gut an den Biografien belegen, die ich gesammelt habe. Und da haben mir Leute gesagt, also ich bin in sehr guten Kontakt mit einem islamischen Intellektuellen in Tadschikistan, dass er sagt, das liegt daran, dass das eine eben der fremde Islam ist, der nicht passfähig ist, auch mit dieser ganzen Kulturtradition. Und der andere, ich glaube, jetzt muss ich aufhören. Und der andere, der persische Islam, da im Prinzip ja vielleicht mehr Ansätze bietet, auch sich zu integrieren oder umzudeuten oder zu adaptieren. Ist das ungefähr eine Antwort auf Ihre Frage? Schön.
Ja, ich möchte eigentlich ein bisschen in Frage stellen, ob der Islam in Tadschikistan zum Beispiel wirklich so typisch ist für die Verhältnisse in anderen Ländern. Konkret habe ich vor ein paar Jahren Gelegenheit gehabt, bei einer Tagung eine Schriftstellerin aus Bangladesch zu erleben, die mit einer Fatwa bedroht ist und deswegen gar nicht in ihrem Land leben kann. Wenn sie dorthin kommt, wird sie umgebracht. Sie lebt in Schweden im Exil. Diese Dame hat uns die Verhältnisse oder das Verhältnis Frauen-Islam im Gegenteil so geschildert, dass eben nicht die Emanzipation gefördert wird, sondern das Gegenteil davon, dass der Islam noch hilft, die Frauen mehr zu unterdrücken.
Passt Ihre Frage dazu? Passt deine Frage dazu, Thorsten? Bitte.
Ja, also ich will noch einen kurzen Kommentar noch machen, weil ich glaube, dass man sich die politische Situation in Tadschikistan noch mal vergegenwärtigen muss, wenn man über das Verhältnis von Emanzipation, Islam, Religion und Politik reden will. Wir haben es ja nicht, wir haben es mit einem post-sowjetischen Regime zu tun, was hochsäkular ist, was den Islam unterdrückt hat während der Zeit der Sowjetunion und für den die meisten Formen des Islam, so würde ich es vielleicht für etwas pauschalisierend sagen, eher eine Bedrohung darstellen. Eine Bedrohung einer ziemlich autokratischen Macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Dilemma. Also wir reden im Grunde, es gibt im Grunde, wenn ich das richtig sehe, keinen Freiraum, keinen politischen Freiraum, auch Opposition oder nur politische Partizipation einzufordern oder auszuüben jenseits eines Bezugs auf Islam, weil das sozusagen gesellschaftlich die einzig legitime Möglichkeit ist, auch Opposition gegen ein autokratisches Regime zu artikulieren. Und das ist eine völlig andere Situation als sozusagen als Staaten, in denen der Islam Teil der politischen Ideologie des Staates ist. Das ist ja hier auch in einer sehr spezifischen Art und Weise, aber nicht der Islam, nicht der politische Islam, den wir, glaube ich, schnell im Hinterkopf haben. Der wird von dem Regime, wie gesagt, einem sehr autokratischen Regime, als Bedrohung wahrgenommen. Das ist eine völlig andere Situation als in vielen anderen Ländern, die wir, glaube ich, immer im Kopf haben, wenn wir jetzt über das Verhältnis von Politik und Islam reden. Ja.
Und um da vielleicht noch zu ergänzen, wenn in Tadschikistan der Mufti eine Fatwa aussprechen würde, würde er die nur aussprechen, wenn die in Übereinstimmung mit den säkularen Koordinaten des Staates steht. Also er würde nie irgendwie eine Tötung von irgendjemand veranlassen können oder im Prinzip legitimieren können. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Unterschied, das was Sie auch dargelegt haben.
Ich habe noch mal eine kurze Frage zu der Bildungsmigration. Und zwar habe ich mich gefragt, also warum ist dieses Islamstudium so wichtig? Könnte jetzt die Sabrina auch sagen, ich möchte gern in Istanbul Mathe oder Musik studieren? Oder könnte sie auch sagen, ich möchte gern Islam studieren, aber in den USA zum Beispiel. Wie wichtig ist die Bedeutung, dass man Islam in einem muslimischen Land studiert? Ist das Islamstudium nur so ein Deckmantel dafür, dass man aus diesem familiären Kontext rauskommen möchte, wie Sie das gesagt hatten? Und ich habe da zufällig auch gelesen, dass es ein oder mehrere indonesische Gelehrte gibt, die in den USA Islam studiert haben und dann zurückkommen und dann so dieser Vorwurf dieser Verwestlichung und der falsche Islam und das der westliche Einfluss ist was Böses und noch mit jüdischer Lobby und Zionismus und diese ganz bösen Vorwürfe, dass das dann nicht anerkannt wird, wie als wenn man Islam in einem muslimischen Land studieren würde.
Okay, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also erstmal, das beschreibe ich auch in meinen Publikationen, man darf es nicht als eine reine ökonomische Strategie sehen, sondern es ist immer eine Verquickung von wirklich individueller Religiosität oder auch familiärer Religiosität. Und im Fall Sabrinas war es so, dass auch die Eltern im Prinzip so eine Art Erweckung durchgemacht haben und dass im Prinzip, dieser religiöse Hintergrund in der Familie gegeben war, also der im Prinzip dieses ganze Unterfangen getragen hat. Ne? Das ist das eine. Und was ich in meinen Publikationen auch versuche darzustellen, ist, dass ein Islamstudium im muslimischen Ausland häufig eine Alternative ist zu einem anderen Studium in den USA zum Beispiel oder in Europa, weil das für viele Leute überhaupt nicht realisierbar ist. Ja, das geht los mit Sprachbarrieren, das geht los mit Geldern. Es gibt sehr, sehr wenige Stipendien in Tadschikistan, die nur einer ganz, ganz kleinen Gruppe an Leuten vorbehalten ist, um überhaupt in die USA oder nach Europa zu kommen. Ja, und so wie ich die jungen Menschen da kennengelernt habe, die versuchen wirklich alles, um rauszukommen. Auch wir sagen, also Hauptsache, wir kommen hier weg und wir können Fremdsprachen lernen und wir sind im Ausland. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch so ein Islamstudium sehen, aber es ist natürlich immer eine Kombination von religiösen Motiven und eben diesen anderen. Genau. Und ja, also Ägypten ist zum Beispiel sehr attraktiv, weil es sehr einfach ist und sehr preiswert, dahin zu kommen. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer dieses Gerede, dass man sagt, Ägypten ist irgendwie, weil es arabischer Raum ist, es ist ein sakrales Zentrum des Islam. Aber es ist natürlich nicht einzig diese Imaginationen, die zählen, sondern auch ganz pragmatische Gründe. Wie komme ich am einfachsten wohin?
Ich glaube, wir sind langsam am Ende der Zeit angekommen, leider. Aber wer will, kann gerne wie immer mit uns ins Kalimera gehen und dort noch weiter diskutieren, wenn noch Bedarf besteht. Ich habe das Gefühl, man könnte darüber noch ewig weiter diskutieren. Genau, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank nochmal an Sie. Das war total spannend. Ein sehr schöner Abend. Ja, und Sie alle sehen wir hoffentlich in 2 Wochen wieder, wenn Frieda Wagner zu uns kommt, ein Filmemacher, der schon geehrt wurde mit dem Grimme-Preis. Und zwar wird er darüber sprechen zum Thema tödlicher Staub, Kriegsverbrechen, Uranwaffen und die Folgen. Verspricht sicherlich wieder sehr spannend zu werden. Also kommen Sie alle wieder und noch einen schönen Abend.